Gut, also meine Aufnahme läuft.
Cool. Sehr gut.
Können wir.
Gut, Flo, du startest direkt richtig und ich grätsch dann rein.
Ich starte?
Ja,
oder? Okay.
Oder soll ich in der Welt?
Ja. Ja, nee, ich starte gerne.
Finde ich schön, dass wir genau abgesprochen haben, wer anfängt.
Ja, wahnsinnig gut, euer professioneller Radiosender.
Ich könnte auch anfangen.
Du kannst ja auch anfangen, ja.
Ach, Ole macht komplett.
Genau, ohne schlecht das
Intro. Hallo, ihr Lieben.
Ja. Auf die Hand.
Uns zugeschaltet ist nämlich Ole Nymon. Ich hoffe, dass ich den Nachnamen dann richtig ausgesprochen habe. Und wie ihr das schon gewohnt seid von unseren anderen Gästen, haben wir ja hier eingeführt, dass wir die Twitter- bzw. Insta-Bio vorlesen von den Personen, weil man da manchmal schon einiges rauslesen kann. Bei Ole ist das etwas kryptischer, muss ich sagen. Denn da steht sowohl auf Instagram als auch Twitter einfach nur sein Name, Ole Nymon. Er ist Autor und Podcaster bei Wohlstand für alle und dann nochmal Autor beim Suhrkamp Verlag mit der Verlinkung zum Buch Influencer. Bevor ich jetzt Ole hier herzlich willkommen heiße, habe ich natürlich auch noch weiter Recherche betrieben. Ole, du studierst auch Soziologie bzw. Wirtschaftswissenschaften in Jena. Deswegen, Ole, erstmal herzlich willkommen und sind die Informationen alle soweit richtig?
Ja, danke schön. Das ist alles noch völlig richtig. Ich studiere hier, ich podcaste von Jena aus, ich schreibe von hier aus und es lässt sich hier auch durchaus schön leben.
Ihr habt ein Buch geschrieben, das heißt, ich lese nochmal den Titel vor, Influencer, die Ideologie der Werbekörper von Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, dass ihr euch gedacht habt, hey, wir wollen über Influencer schreiben?
Ich bin ja aufgewachsen mit diesem Phänomen. Ich bin Jahrgang 98, das heißt, als Mitte, Ende der Nullerjahre die Influencer auf Plattformen wie YouTube erst einmal groß geworden sind, dann habe ich das natürlich live mitverfolgt. Ich war immer etwas befremdet, etwas mehr als diejenigen, die mit mir zusammen in der Schule waren. Und uns ist dann aufgefallen, wie vielschichtig und wie breit dieses Thema ist.
Wie kann man sich jetzt dann vorstellen, wie ihr da angefangen habt zu recherchieren? Hast du dann angefangen, den Großen zu folgen? Und dann ist Ole Nymon morgens aufgewacht, hat sein Handy gezückt und dann ist erstmal ihm entgegengekommen. Hallo ihr Lieben! Und
genau. Ja, exakt so tatsächlich. Also wir haben uns dann down the rabbit hole begeben. Wir sind also dem Kaninchen in den Kaninchenbau gefolgt und das ging sehr tief und es war sehr schlimm. Wir haben uns eine Liste gemacht. Also wir haben geguckt, was sind die erfolgreichsten Influencer, keineswegs nur in Deutschland. Ne? Das ist ja wirklich ein globales Phänomen und da lohnt es sich auch wirklich mal zu gucken, was passiert in Osteuropa, was passiert in Indien, da mal wirklich über diesen Tellerrand hinaus zu blicken und dann doch zu sehen, naja, eigentlich ist da auch global gesehen eine hohe Uniformität da.
Ist es dann ähnlich, also so länderübergreifend? Ich kenne ja, man kennt hauptsächlich englischsprachige YouTuber, Influencer etc. und Deutsche und da hast du Duckface oder aufgespritzte Lippen und Beauty hin und mein Beauty her oder Männer ganz viel bei Fitness. Ist es dann auch in osteuropäischen Ländern oder ist es weltweit so, in asiatischen? Gibt es da einen gemeinsamen Nenner?
Ja, also diese Form der Selbstdarstellung, die extrem das zur Schaustellen der eigenen Person beinhaltet, das ist wirklich ganz klar global bemerkbar. Die Themen, die behandelt werden, sind oftmals ähnlich. Klar, es gibt da Differenzen. Also beispielsweise in Osteuropa merkt man sieht viel mehr TikTok-Videos zum Thema Obdachlosigkeit als jetzt zum Beispiel in Westeuropa, wohingegen man aber in Nordamerika, also gerade in den Vereinigten Staaten, aber durchaus auch noch sieht, dass das Thema Obdachlosigkeit dann nochmal besonders häufig in Szene gesetzt wird.
Ich finde, dass du mit der Begründung jetzt gerade schon sehr gut begründet hast, worin die Notwendigkeit liegt, so ein Buch eigentlich mal zu schreiben. Ich habe Eigenrecherche auch noch betrieben und geguckt, inwiefern gibt es eigentlich thematisch ähnliche Bücher zu eurem. Findet man jetzt nicht so viele tatsächlich. Also ihr habt da schon, finde ich, die Tür mal weit aufgemacht und gesagt, da müssen wir vielleicht mal reinschauen.
Muss ich ganz kurz unterbrechen. Gerne. Ich bin heute der Schiedsrichter, damit alle folgen können. Bitte sag nochmal den Titel des Buches. Ich habe ihn längst wieder vergessen und das ist schade.
Influencer, die Ideologie der Werbekörper. Jetzt bin ich mit der Stimme oben geblieben. Nein, also die Ideologie der Werbekörper.
Okay, gut, danke.
Ich habe meinen Eltern total viel von diesem Buch erzählt. Und dann hat mein Vater mich immer wieder beäugt und gesagt, naja, ist es nicht einfach nur Kulturpessimismus, den ihr da an den Tag legt? Was würdest du so einer Aussage, die ihr bestimmt häufiger gehört habt, entgegnen? Beziehungsweise worin siehst du die Notwendigkeit für dieses Buch?
Naja, zuallererst ist es tatsächlich so, es gibt natürlich einige Bücher, die sich Netzphänomenen widmen. Die gehen aber oft eben eher bildtheoretisch. an diese Phänomene heran und behandeln jetzt nicht die Influencer-Sphäre als Ganze. Und deshalb haben wir gesagt, na, dann versuchen wir das doch mal selbst zu systematisieren. Was heißt das denn eigentlich? Was macht denn die Influencer aus? Und wir haben uns dann eben 10 Aspekte angeschaut, wie stellen sie sich körperlich dar? Ja, was ist das für eine Sexiness, die da in Szene gesetzt wird? Was sind das für Geschlechterbilder? All solche Fragen. Und ja, klar, das ist auf eine Art und Weise kulturpessimistisch. Ich würde aber sagen, man muss sich wirklich mal nur eine Stunde auf TikTok rumtreiben und dann merkt man, dass das auch durchaus berechtigt ist. Also ich meine, immerhin hat das Fernsehen früher auch nicht gerade klüger gemacht, aber immerhin lief eine Seifenoper mal noch 25 Minuten. Wenn man sich heutzutage auf TikTok anschaut, da findet man ein sentimentales Video nach dem nächsten, was 30 Sekunden dauert, wo die Leute von einem Video zum nächsten swipen, wo halt irgendwie so ein kurzes Geschichtchen erzählt wird, was total an den Haaren herbeigezogen ist mit allem sentimentalen Kitsch, den man sich nur vorstellen kann. Und die Leute swipen stundenlang da auf diesen Plattformen rum. Also ich meine, jetzt es gibt ja immer so Sachen wie State of Mobile Report etc., wo man wirklich sieht, junge Leute sind teils halt einfach mal, weiß nicht, 2-3 Stunden auf TikTok und sehen sich 20-sekündige Kurzvideos an. Da muss man schon festhalten, da werden die wahrscheinlich nicht gerade klüger von.
Aber ihr habt ja nicht nur eine Bestandsaufnahme gemacht, sondern ihr habt dann auch tatsächlich analysiert, was dann die Konsequenzen daraus sind für die Gesellschaft, für die User.
Ja, man merkt sehr stark natürlich, dass dieser Einfluss der Influencer enorm wächst und eben nicht einfach nur derer, die so konsumistisch sind. Man kann richtig sehen, dass die Influencer eigentlich überall mittlerweile angekommen sind, wenn es zum Beispiel eine RTL-Wahlrunde gibt. Ja, da gibt es Baerbock, Scholz, Laschet, die diskutieren und danach ist eine Runde. Klar, da sitzt dann eine Influencerin mit da drin. Das heißt, wir haben wirklich auch im Kulturfernsehen etc. haben wir immer häufiger Influencerinnen und Influencer dort sitzen, die eigentlich jetzt mit dem alten Verständnis, was das Kulturfernsehen mal rüberbringen wollte, wenig zu tun haben. Und ich glaube, man muss wirklich sagen, die Influencer nehmen die gesamte mediale Sphäre gewissermaßen ein. Man hat das auch bei der Zeit gesehen, ne, nachdem Rezo da die große CDU- und Medienkritik gestartet hat und damit sehr erfolgreich war, viele, viele Millionen Klicks gesammelt hat, hat man zum Beispiel bei der Zeit, ich meine wirklich die etablierte deutsche bildungsbürgerliche Wochenzeitung gesagt, und jetzt gibt es eine Kolumne für den Rezo. Das heißt, man merkt richtig, die kommen überall hin und gleichzeitig die Weltsicht der Influencer, wie die auf die Welt gucken, das ist eine, die wir alle gewissermaßen annehmen. Also man merkt das, wenn man mit Freunden unterwegs ist. Da wird natürlich als erstes ein Foto gemacht, bevor man im Restaurant anfangen darf zu essen. Und selbst wenn man das, ich merke das ja auch bei mir, man fängt da so ironisch mit an und findet es lustig, seinen Instagram-Followern so einen Quatsch zu zeigen und dann halt eine Stunde später, was weiß ich, einen großartigen neuen Adam Tooze-Artikel in der Story zu verlinken oder so.
Da kann man Ole mal kurz unterbrechen, weil ich folge ihm natürlich auf Instagram und kann sagen, Ole hatte vor einigen Tagen einen Strudel in seiner Instagram-Story und da, du beschreibst das so schön, man fängt es an mit Ironie zu kopieren. Ich werde da auch immer an einen sehr platten, aber dennoch mit Humor bestückten Film denken, die etwas anderen Cops, ich glaube die Other Guys dann auf Englisch, wo Mark Wahlberg irgendwann performt, dass er extrem gut Ballett kann und der andere ihn dann fragt, warum kannst du eigentlich so gut Ballett? Und er dann sagt, er hat es gelernt, weil er sich damit über die Balletttänzer lustig gemacht hat. Jetzt haben wir schon eine total, wie ich finde, spannende Diskussion angefangen, bei der es aber wichtig ist, vielleicht mal kurz zu definieren. Deswegen, Ole, wann sprechen wir denn eigentlich von Influencern?
Ja, das ist eine durchaus etwas kontroverse diskutierte Frage. Wir würden sagen, dass dieser Begriff des Influencers nicht einfach bedeutet, das sind halt irgendwie Leute mit Einfluss. Ich finde, das ist immer schön auf den Punkt gebracht mit einem Zitat von Rezo. Der saß mal in irgendeiner Talkshow und er meinte dann, Influencer ist jeder, der Einfluss hat. Politiker, Zeitungen, das sind alles Influencer. Wir Journalisten, wir sind alle Influencer. Und da würde ich halt sagen, nein, man muss das schon mal trennen. Influencer, das sind Leute, die im sich, ja, wie soll ich sagen, finanzialisierenden Netz breit gemacht haben. Man merkt das so Mitte der Nullerjahre. Da kommen junge Leute zum Beispiel auf YouTube, machen irgendein Video, wie sie sich schminken, also Lifestyle-Tipps, was auch immer, und machen das wirklich noch mit einer gewissen kindlichen Unschuld. Und innerhalb kürzester Zeit, also wirklich weniger Jahre, wird das komplett durchkommerzialisiert. Das heißt, man merkt da richtig, dass neue Geschäftsmodelle entstehen und dass diese Leute, die sich da eine Reichweite aufbauen und das erstmal einfach nur in Anführungszeichen des Ruhms wegen gemacht haben, weil die gerne gucken wollten, was passiert, wenn sie mal in den Wald reinrufen. Die haben sehr schnell gemerkt, unsere Reichweite ist eigentlich eine große Menge Geld wert. Mhm. Und man merkt da einfach von Anfang an, ist dieser Begriff des Influencers direkt gekoppelt an die Marketing-Sphäre. Und da merkt man sofort, wenn die Influencer auf den Plan treten, das sind nicht einfach irgendwie Leute mit Einfluss, sondern es sind junge Leute, die werden im Netz berühmt und nutzen diese Prominenz, um dann zu werben.
Und es ist ja auch krass, es gibt ja, ich würde es fast nennen, Influencer-Scouts. Denn sobald du eine steigende Anzahl an Followern hast, also ich habe ja vor vielen Jahren mit Instagram angefangen.
Du bist
ja
ein alter Influencer.
Eben eigentlich gar nicht, genau gar nicht. Und ich habe auch das Ganze mit den Reels und so gar nicht so raus und ich bin da viel zu faul. Aber ich habe trotzdem vor 6, 7 Jahren angefangen mit Instagram. Da hast du noch relativ leicht Follower gekriegt und jetzt bist du in den Medien unterwegs und als Teacher. Und dann kommen plötzlich irgendwelche Marken schon auf dich zu und sagen, hey, mach doch mal, du könntest es mal mit dem Code, dann kriegst du es günstiger und andere kriegt es auch günstiger. Das sind auf der einen Seite Fängermethoden, auf der anderen Seite merkst du aber, wie das mit dir was macht, wie du dann plötzlich versuchst, einem Produkt gerecht zu werden. Wenn ich mein Instagram-Profil so umstelle und so und dann muss ich in meinem Feed muss ich einmal einen schwarzen Post haben, einmal den weißen und einmal den bunten und du lässt dich wirklich dann von dieser Maßgabe des Reichweitenziels irgendwie schon auch beeinflussen.
Die Frage, die sich da mir noch anschließt, ist erstmal, Ole, ich glaube, es ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, der große Unterschied ist, ein Influencer ist nicht gleichzeitig jemand, der eine große Reichweite hat. Zum Beispiel wäre ja Olaf Scholz, hätte man ja auch sagen können, hat auf Twitter über 300.000 Follower, ist aber kein Influencer. Aber wenn du sagst, es ist immer an Marketinginteressen geknüpft, wären wir dann von Radio Fantasy, weil wir ein privater Sender sind und durch Werbung finanziert werden, sind wir dann Influencer, weil wir unsere Inhalte durch Werbung finanzieren?
Nein, das würde ich nicht sagen. Nach der Logik wäre ja auch jede Zeitung Influencer, sondern ich glaube schon, dass man sagen muss, nein, das sind wirklich Leute, die auf den Netzplattformen zu Berühmtheit gelangt sind, wie YouTube, wie Instagram, wie TikTok. Das heißt, nicht jeder mit Einfluss ist Influencer und natürlich auch nicht jeder mit irgendwelchen finanziellen Interessen. Also es gibt ja auch im Netz genug Angebote, die mitunter auch werbefinanziert sind, aber wo die Werbung gar nicht sonderlich im Vordergrund steht. Und bei den Influencern ist ja eher das Interessante, dass sich sehr schnell herausgebildet hat, dass die Werbung zum eigentlichen Inhalt wird, dass permanent konsumiert wird, dass das der Inhalt ist, dass die Influencer wirklich Videos machen. Ich meine, ich habe das vorhin gesagt, das ist kein Witz. Die sagen dann halt, kann ich in 3 Minuten 500 Euro bei DM ausgeben? Was passiert, wenn ich mich in eine Badewanne voller Nutella lege? Was passiert, wenn man ein Handy in den Mixer oder in den Toaster steckt und kaputt macht? Ja, was würde denn dann passieren? Ist halt kaputt. Muss ich mir ja nicht ansehen. Aber das ist eben tatsächlich die Art von Inhalt, die wahnsinnig konsumistisch immer wieder ist, die dort propagiert wird. Und das ist eben doch nochmal deutlich was anderes als das, was viele andere natürlich im Netz machen, die sinnvolle Inhalte anbieten und vielleicht nebenbei mal ein bisschen werben. Es gibt Grenzfälle, da ist es relativ schwer abzustecken. Ja, wie ist denn das jetzt, wenn man zum Beispiel jemanden hat, der so wie Montana Black sein Unternehmen hat und der vor allem natürlich seine eigenen Produkte und gar nicht mehr Fremde bewirbt? So, ist das dann noch ein Influencer oder ist das einfach ein Streamer, der ein eigenes Produkt verkauft? Da sind die Grenzziehungen manchmal, das gebe ich auch gerne zu, schwierig, aber ich glaube trotzdem, dass es sinnvoll ist, diese Grenzziehung möglichst eng zu halten. Denn wenn man das irgendwie, ich sag mal, wissenschaftlich redlich analysieren möchte, dann muss man schon auch was richtig Konkretes meinen. Mhm. Und ich wollte noch mal kurz anschließen, weil ich das jetzt ganz fantastisch fand, als es eben hieß, ja, ich habe dann gemerkt, den einen Post, den mache ich in Schwarz-Weiß, den nächsten vielleicht in Farbe, weil das besser ankommt. Das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass wir alle merken, was kommt denn auf diesen Plattformen gut an und uns diesen algorithmischen Erfordernissen, die natürlich wiederum an tatsächliche Vorlieben von Menschen geknüpft sind, aber dass wir anfangen, uns diesen algorithmischen Erfordernissen zu unterwerfen und dass man eine unglaubliche ästhetische Uniformität auf diesen Plattformen sieht. Das ist eigentlich das Faszinierende. Ich meine, Instagram hat ja genau damit begonnen, dass sie gesagt haben, hey, die Bilder, die ihr mit euren Handykameras macht, die sehen meistens nicht hübsch aus. Und wir geben euch jetzt 5 Filter, mit denen ihr die aufhübschen könnt. Das heißt, da wird einfach die ganze Welt in diese Filter getaucht und es findet eine ganz starke ästhetische Uniformisierung statt. Und deshalb würde ich auch sagen, da ist ein gewisser Kulturpessimismus einfach angebracht.
An dieser Stelle unterbrechen wir kurz Flo und Alex für einen wichtigen Hinweis. Folgt uns auf Spotify, Amazon, Apple und Co. Abonniert uns, belohnt den Podcast mit so vielen Sternen, wie ihr wollt, also mit 5, und teilt ihn, wo immer es geht. Als Dankeschön bauen wir euch in unsere Träume ein. Und jetzt zurück zu eurem Lieblingspodcast Auf die Hand mit Flo und Alex.
Ich hole es jetzt mal kurz noch mal ein bisschen raus. Die ästhetische Uniformisierung, meinst du ja, eigentlich werden da Sachen reproduziert, die alle genau gleich aussehen. Du kannst eigentlich den Unterschied gar nicht erkennen, von welchem Influencer ist es, wenn du dir nur das Bild anschaust, weil es alles so gleichgeschaltet aussieht.
Und auch die Inhalte übrigens. Ne?
Ja.
Also das ist ja wirklich so ein Netzphänomen, dass man gemerkt hat, Ende der Nullerjahre, dass diese ganzen Trends aufkommen. Ne? Wir hatten so Internettrends, die global nachgemacht worden sind. Da hat irgendwer ein Tanzvideo hochgeladen oder auch ein Musikvideo. Denken wir an Psy, südkoreanischer Rapper, der dieses Lied Gangnam Style veröffentlicht hat und einen sehr skurrilen Tanz vollführt hat. Und es haben Millionen Menschen weltweit diesen Tanz nachgemacht und Videos davon hochgeladen und so. Und da hat man da ja noch richtig in der Zeitung drüber lesen können. Da sind die etablierten Medien ausgetickt und haben gesagt, was ist denn hier los, dass auf einmal die ganze Welt diesen Tanz tanzt. Heutzutage ist das das Normalste der Welt, dass ein Tanz um die Welt geht und drei Tage später schon der nächste Trend da ist. Das heißt, die Inhalte sind, also nicht nur die Ästhetik, sondern auch die Inhalte sind komplett uniform. Heute wird ein TikTok-Trend gestartet, irgendein Tanz, der in drei Tagen schon wieder vergessen ist, weil ihn alle durchgeführt haben.
Du hast vorhin ein Gefühl, finde ich, ganz gut vermittelt, das ich auch in dem Buch von euch immer wieder bekomme. Nämlich, ich vergleiche euch jetzt mal ganz bewusst mit Oliver Pocher, der irgendwann während der Pandemie angefangen hat, hey, ich hole jetzt den Knüppel raus und hau auf alle Influencer drauf, weil es ist wahnsinnig klickstark und ich bin dadurch richtig erfolgreich, obwohl ich eigentlich nicht mehr wirklich erfolgreich bin. Also hat sich dadurch ja Namen gemacht, dass er wirklich namentlich und teilweise dann ja die Leute wirklich gerepostet hat und dann auf sehr beschämende Art und Weise sich über die lustig gemacht hat. Und genau dieses Gefühl, und deswegen finde ich euer Buch so spannend, bekomme ich bei euch an keiner Stelle. Ich bekomme nie das Gefühl, dass es euch jetzt darum geht, den großen Influencern auf die Finger zu hauen und zu sagen, ja, ihr seid halt scheiße, sondern ich sehe da eine ganz andere Idee dahinter. Weil, du hast gesagt, man ist dann den Algorithmen erlegen und genau das lese ich auch immer wieder zwischen den Zeilen irgendwie raus, als hättet ihr auch an der einen oder anderen Stelle fast schon Mitleid mit Influencern oder ist es von mir jetzt überinterpretiert?
Also es gibt da schon auch den Influencer mal ordentlich was auf den Deckel, aber es soll halt nicht dabei stehen bleiben, sich nur da über die größten Skurrilitäten lustig zu machen. Und wir haben eben wirklich versucht, uns mal zu fragen, was macht dieses Influencer-Phänomen aus? Und da kommt man eben sehr schnell auch dahin, dass tatsächlich diese Leute Getriebene sind. Denn ihr ganzer Erfolg beruht ja darauf, permanent zu senden und auch zu empfangen. Du musst ja auch zumindest mal eine gewisse Interaktion mit der Community vortäuschen musst, wenn du einen neuen Post auf Instagram hochlädst, ein neues Bild, dann musst du auch in die Kommentare gehen und die Kommentare deiner Fans liken und sich mal bei ein paar bedanken oder so. Wenn du das nicht machst und nicht genug mit deinen Followern interagierst oder zumindest simulierst zu interagieren, kann ja auch durchaus sein, dass dann einfach jemand für die arbeitet und einen Kommentar schreibt, dann heißt es, dass die vom Algorithmus schlechter gerankt werden, dass die vielleicht morgen weniger Leuten angezeigt werden, dass sie auf dem absteigenden Ast sind und dass sie auch keine Werbekooperation mehr finden. Und das heißt wirklich, dass sie sich permanent dem, was da an ästhetischem Druck ist, anpassen müssen. Wenn Instagram ein neues Feature macht, dann müssen die natürlich sofort als allererstes, wenn jetzt Reels, also so Kurzvideos neu eingeführt werden bei Instagram, dann müssen die das auch machen, weil sie wissen, ansonsten sind die ruckzuck nicht mehr interessant für den Algorithmus.
Ich hatte mal einen Influencer, einen Fußball-Influencer, der Fußballschuhe-Werbung macht, zu Gast und der gesagt, wenn er in Urlaub fährt, dann muss er entweder seine ganzen Reels davor aufzeichnen oder am ersten Tag im Urlaub ein Fotoshooting machen, damit er den Urlaub bestücken kann, weil ich glaube, der hat sich zur Zielmarke gesetzt, 4 Posts pro Tag, was halt brutal ist und bestenfalls noch einen Reel davon. Jetzt will ich aber kurz nochmal zuvor eingehen. Ich finde, ihr habt gerade noch Ole und Flo den Bogen gekriegt, weil, okay. Ja, weil ich bin ja der Außenstehende, ich bin ja der Schiedsrichter heute, ich bin ja der dazukommt.
Auch so ein bisschen nervig.
Nein, weil ihr, für euch nervig, aber genau. Ihr wart so, also bis zu dem Zeitpunkt, als ihr es eingeordnet habt, so, ja, Instagram ist alles scheiße, Influencer sind scheiße und User sind scheiße und das habt ihr jetzt sehr gut eingeordnet, weil ich habe mittlerweile gemerkt, es stieg so langsam so ein Unwohlgefühl auf in mir, so, und das verkaufen kann, dann würde er auch sagen, George Clooney würde auch sagen, Nivea ist die beste Creme, wenn er dafür 5 Millionen Dollar kriegt. Also ich verstehe die Kritik an sich. Ich würde nur mal zur Diskussion stellen, inwiefern ist das gefährlicher als quasi klassische Influencer? Also wie Schauspieler etc., Fußballspieler, Ronaldo. Gut, der ist jetzt auch Influencer mittlerweile auf den Social-Media-Kanälen, aber ihr wisst, was ich meine. Es gab auch früher die Sportstars, da hat man bei Muhammad Ali auch alles einfach gekauft, ohne nachzufragen, ob der jetzt was zwischen den Ohren hat oder nicht.
Ich glaube, die Transparenz ist doch eine andere, aus mehreren Gründen. Oder eher die Intransparenz, muss man sagen. Es ist ja erst einmal so, diese Influencer sind, das hatte ich ja anfangs schon mal kurz gesagt, die sind ja aus dem Nichts gekommen. Die haben da einfach mal ihre Videos hochgeladen. Und die sind ja tatsächlich dann nur bekannt geworden. Also das waren ja auch Leute aus dem Nichts. Das ist ja nicht so wie in Hollywood, ne, wo die Leute in irgendwelchen Schauspielerdynastien oder so drinne stecken. Sondern hier sind wirklich Leute mal aus dem Nichts gekommen und die sind natürlich deshalb erfolgreich geworden, weil sich junge Menschen mit ihnen identifizieren konnten. Und dieses gesamte Influencer-Business lebt eben von sogenannter Authentizität. Das heißt, wir sehen eben nicht einen Star wie George Clooney, der einen bestimmten Kaffee, den ich jetzt hier vielleicht nicht nennen sollte, trinkt, sondern...
Stimmt, Kaffee war so nicht Nivea-Creme. Ich wusste, ich hatte dann das Struggle gerade in meinem Gehirn.
Und du merkst ja bei dem, da ist dieses öffentliche Image total mit dem Produkt verquickt. Aber was der privat macht, das weiß ja in Wahrheit doch keiner. Und ich glaube, da ist auch bei allen klar, das ist ein bisschen eine Illusion zu denken, dass, was weiß ich, Heidi Klum wirklich Burger isst oder so, ne, wenn sie für solche Produkte wirbt. Wohingegen es bei den Influencern anders ist, da bist du morgens schon mit in der Wohnung dabei, du bist beim Schminken dabei, du bist in intimen Situationen dabei, an Räumen, die man normalerweise auch von Stars früher gar nicht zu sehen bekommt. Also klar, ein paar Stars haben vielleicht mal eine Home-Story in der bunten zugelassen, aber die meisten blieben dann ja doch lieber so für sich. Und bei den Influencern ist es anders, da wird dir richtig suggeriert, fast schon, du wärst mit denen befreundet, wenn du deren Stories ansiehst, auch in der ganzen Art und Weise, wie da kommuniziert wird. Ne? Ich meine, vorhin meinte Flo schon so ironisch, hallo ihr Lieben, das ist genau diese Art der Auf-Du-und-Du-Kommunikation, ja, wo suggeriert wird, man wäre quasi schon befreundet und das ist halt einfach nur ein netter Tipp.
Ja, wobei das natürlich auch eine Leistung ist, aus dem Nichts das zu machen. Wie gesagt, es steckt ja viel Arbeit dahinter.
Ja klar, aber ich sag mal so, man kann ja auch in sehr unschöne Dinge viel Arbeit stecken und das kann man ja trotzdem kritisieren, was da am Ende bei rumkommt.
Absolut, absolut. Ich versuche nur jetzt mal zu überlegen, wie war das früher, wie ist das jetzt? Also es gab ja schon Anfang der 2000er, kam das ja schon auf, vermeintliche Realität zu sehen im Fernsehen zum Beispiel. Es gab bei ProSieben diese Scripted Realities wie Abschlussklasse. Geht jetzt immer weiter und jetzt gibt's ja auch schon seit einigen Jahren Berlin Tag und Nacht etc., die absichtlich auch teilweise schlechte Kameraführung haben, um noch authentischer zu wirken. Da kriegen die auch kein richtiges Drehbuch. Also scheint es mir ich weiß nicht, Huhn und Ei, was war zuerst? Erste Influencer im Internet oder im Fernsehen, was jetzt Berlin Tag und Nacht betrifft. So, es scheint wohl eine Sehnsucht der Menschen zu geben nach vermeintlicher Authentizität. Vielleicht war zu viel Kinokitsch in den letzten Jahrzehnten und man will das zurück. Ich weiß es nicht.
Bevor du antwortest, habe ich da tatsächlich auch ein paar Gedanken zu, das genau zu dem Thema passt, weil ich bin persönlich jemand, habe ich auch schon oft zu Leuten gesagt, ich schaue an sich gerne Werbesendungen. Also ich schaue aktiv gerne Werbung an und habe dann versucht, auch aufgrund dieses Buchs mal zu unterscheiden, wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen dem Influencer und der normalen Werbung, wo ich George Clooney oder jetzt auch Brad Pitt in der neuesten Kaffeewerbung sehe. Und was bei mir auffällt, ist, sobald ich Brad Pitt in der Werbung sehe, dann weiß ich, da ist gerade die Kunstfigur Brad Pitt, die ich kenne. Bei einem Influencer gibt es ja, glaube ich, den Unterschied zwischen Kunstfigur und realer Figur, weiß ich nicht. Ich bin mir völlig dessen bewusst, dass Brad Pitt privat ein völlig anderes Leben führt, als das, was er in...
Aber ist sich dessen jeder bewusst?
Das ist, ja, nee, Ole, was sagst du zu unserer Diskussion?
Es sind jetzt schon wieder ganz, ganz viele Themen durcheinander, das ist ja auch wunderbar, aber ich probiere es nur. Also ich meine, ich finde, das ist schon völlig richtig, da diese Differenz aufzumachen, dass man halt sagt, naja, was der George Clooney privat macht, wissen wir nicht so genau, aber und ich weiß halt, was ich hier gerade sehe, ist gewissermaßen eine Kunstfigur und das sind sehr artifizielle Werbespots etc., die da produziert werden, wohingegen man bei den Influencern ja wirklich den Eindruck hat, man wäre mittendrin statt nur dabei, ne? Man kann ja auch richtig reagieren auf die Stories von irgendwelchen Influencern auf Instagram, kann den Kurznachrichten schreiben, vielleicht markieren die sogar noch im Herzchen oder so. Das heißt, man hat da sehr schön wirklich die Illusion, man würde da tatsächlich auch an deren Leben teilnehmen, obwohl man ja letztlich doch jemand ist, muss man, glaube ich, so salopp sagen, der zum Konsum manipuliert werden soll. Das heißt, da wird einem doch eine falsche Form der Aktivität vorgegaukelt, die man in dieser Form gar nicht hat. Das kann doch gar kein Influencer allen Ernstes. Die haben hunderttausende Follower. Da denke ich mal, werden sicherlich ein paar tausend jeden Tag denen irgendwelche Kurznachrichten schreiben oder sonst was. Da glaubt doch keiner, dass man die alle ernsthaft beackern kann, noch den Überblick behalten kann, was das eigentlich für Menschen sind etc. Deshalb würde ich da sagen, da wird schon bei den Menschen eine gewisse Illusion geschaffen, die es so früher nicht gab. Da war die Werbung einfach etwas ehrlicher. Ja, und wenn Rudolf Mooshammer am Fernsehen geworben hat, dann war doch eh allen klar. Also das ist wirklich von vorne bis hinten eine ganz absurde Selbstinszenierung. Das ist heute nicht mehr so leicht auseinanderzuhalten. Und ich glaube übrigens, dass das mit was ist Werbung und was nicht, das ist witzigerweise etwas, wo der Gesetzgeber immer hinterherhinkt und wo er alles verschlimmbessert. Das ist so ein Phänomen, das man richtig sehen kann. Also der Staat versucht, Influencer-Werbung transparenter zu machen und sagt, ihr müsst jetzt in euren Stories alles, was irgendwie Werbung sein könnte, auch als solche markieren. Dadurch haben die Influencer angefangen mittlerweile, dass die ganz oft, selbst wenn sie gar nicht bezahlt werden, sondern wenn die einfach nur ein Produkt hochhalten, weil die halt wirklich mal sagen, ich finde das hier gerade gut, und zwar nicht, weil ich Geld bekomme, sondern weil es einfach ein ordentliches Produkt ist, dann schreiben die auch in die Ecke einfach klein Werbung, weil die wissen, dass sie ansonsten eventuell der neuesten gesetzlichen Vorgabe nicht ganz gerecht werden. Ja, und dann spielen sie lieber sicherer und dadurch wird das intransparenter durch den gesetzlichen Eingriff und nicht transparenter.
Ja, und der positive Nebeneffekt ist, oh, die macht schon Werbung für irgendwas. Das macht sie ja vielleicht, die Influencerin, schrägstrich den Influencer, wieder attraktiver für potenzielle Kunden. Und jetzt will ich, jetzt habe ich euch ein paar Mal dagegen gesprochen, jetzt will ich aber trotzdem aber wieder auf eure Seite rüber. Was wirklich, weil du gerade gesagt hast, Oli, da entsteht so eine Illusion von, der ist ganz dicht an mir dran, der, die Influencer, Influencerin. Als ich damals mir kurz überlegt habe, sollte ich das auch machen, weil ich hatte aufsteigende Zahlen, da überlegst du dir auch, wie kannst du dein Volk quasi bedienen, dass du dem gefällst, aber im Gegenzug, und jetzt kommt das Desillusionierende, ab dem Zeitpunkt ist dir scheißegal, was die anderen machen, was die posten, was die schreiben, das ist dir völlig egal, es geht nur noch um Masse. Das war ein ganz krasses Phänomen, das ich bei mir festgestellt habe, ich habe das ja auch gelassen, dümpel immer noch bei meinen paar Followern rum, was auch sehr gut ist, aber das ist wirklich die Desillusion, dass dich ein einzelner User, ein einzelner Follower nicht mehr interessiert. Was früher mal als Freundschaftsplattform angefangen hat, ist jetzt null und nichtig.
Also das ist eine Illusion, die die Influencer dann sehr schnell abgelegt haben. Ne? Ich meine, die sind hochgekommen durch diese Form der Kommunikation. Ich meine, als eine Bianca Klaassen begonnen hat von Baby's Beauty Palace, die bekannteste deutsche Influencerin, als die angefangen hat, so Videos zu machen, da hat die ja tatsächlich noch die Möglichkeit gehabt, wenn das mal nur 2000 Leute gesehen haben, tatsächlich noch jeden Kommentar zu beantworten ordentlich. Das war sehr problemlos möglich. Und die haben dann natürlich schnell gemerkt, nein, es geht jetzt hier ein bisschen um Massenabfertigung, damit man das ordentlich ausbaut und seine Reichweite vergrößert. Also das ist eine Illusion, die man schnell abgelegt hat. Und generell hat das Internet ja ganz viel von seiner Unschuld schon verloren. Also als das Internet aufkam, da gab es ja richtig Hacker-Manifeste und was weiß ich, die gesagt haben, ihr Staaten, ihr Giganten aus, wie heißt es, ihr Giganten aus Fleisch und Stahl, glaube ich, heißt es, ihr Alten, lasst uns bitte in Ruhe, wir machen jetzt Internet, wir sind die Menschen, die friedlich miteinander kooperieren und hier entsteht die bessere Welt. Das war ja noch diese Idee, dass man sich von den Staaten, aber auch von großen kommerziellen Interessen da loslöst und man sieht ja das genaue Gegenteil. Das Internet ist stark monopolisiert, es gibt wenige wichtige große Plattformen, auf denen das meiste Geld verdient wird, wo die meisten Influencer dann auch stattfinden und all diese Unschuld, die man da anfangs hatte, die ist komplett verloren gegangen und das ist eben diese große Ironie, dass die Influencer immer noch in ihrer Kommunikation mit ihrem Hallo, ihr Lieben vermitteln, da wäre noch was, aber da ist nichts.
Findest du auch, dass Flo eigentlich ein toller Influencer wäre, nach dem Satz von vorher?
Ja, er hat das sehr, sehr gut nachgemacht.
Authentisch.
Also ich war überrascht.
Authentisch. Und was ich auch im Gefühl habe, ist Werbung, warum ich Werbung immer als positiv wahrgenommen habe, für mich persönlich ist, dem lag immer so eine gewisse Ironie drin. Da war, wenn ich an Werbesende oder wenn ich an eines meiner großen Show-Vorbilder, sage ich mal, ist Jan Böhmermann. Und der hat sich auch beispielsweise damals mit Klaas gebettelt bei der ProSieben-Werbung und dann hat er eine bescheuerte Werbung für einen Autoverleih gemacht. Es hatte immer was Ironisches, immer was Sarkastisches. Jetzt schaue ich aber die Werbungen an von Influencern und habe so das Gefühl, irgendwie diese Ironie ist weg, weil mir das auf einmal komplett als authentisch und ernst verkauft wird. Habt ihr sowas auch beobachtet in eurer Recherche oder ist das jetzt nur so ein Gefühl, das ich einfach entwickelt habe?
Ach doch, also Wolfgang spricht ja gerne, mein Co-Autor spricht ja gerne von den fröhlichen 90ern, ne, wo man wirklich noch diese sehr ironische Haltung zur Welt hatte und die sich im Kino wie auch in der Werbung sehr stark gezeigt hat. Und in den Nullerjahren hat man das aber natürlich auch noch gesehen. Also ich meine, selbst so Werbung, die ernst gemeint ist, hatte ja doch immer eine gewisse Komik. Denken wir nur an Alpecin, Shampoo für die Haare, nur für die Haare, wo dieser Mann im Labor steht und dann sagt, in der Tat, Alpecin trägt und so weiter, ne? Und dann da so eine Grafik auseinanderzieht, die nicht beschriftet ist und so, wo irgendwie doch jeder merkt, nee, das ist irgendwie ziemlicher Käse, was die da machen. Oder Activia, ich fühle mich so aufgebläht oder so. Das sind ja auch alle Sprüche, die kann ja keiner ernst nehmen.
Auch Hautirritationen wurde auch von der Werbeindustrie geprägt. Mhm. Hautirritationen, also vorher nie gehört. Und dann nehmen Sie die und die Creme gegen Ihre Hautirritation. Hä? Wobei auch, da muss ich sagen, weil Flo ja gesagt hat, Werbung ist für ihn immer ironisch gewesen. Jetzt ist es gar nicht mehr. Aber Ironie war ja die Antwort auf die wirklich wahnsinnig übertriebene Werbung der 50er, 60er, 70er, 80er Jahre. Da hat man ja wirklich das Gute vorgegaukelt. Und mit dem hast du den Weltfrieden und deinen Seelenfrieden und du hast überhaupt gar keine Arbeit mehr und so. Das triefte ja, obwohl es völlig überzogen war, nach tiefster Überzeugung. Es war natürlich, jetzt ist es reine Komik, wenn man das sieht, wenn man so einen Hausfrauenwerbespot aus den 50ern sieht. Aber trotzdem, du hattest immer noch die Gelegenheit, auf irgendetwas mit Ironie zu reagieren, also auf die Vorgängergeneration immer mit Ironie zu reagieren. Aber wenn du in den 90ern und in den 2000ern eh schon die Ironie als Stilmittel hast, wie willst du denn darauf reagieren? Also ist es nicht vielleicht die normale Evolution, dass du alle Ironie wegfallen lässt und einfach von vorne anfängst? Und dann bist du bei der vermeintlichen Authentizität.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein schöner Vergleich, weil wenn man sich gerade diese Hausfrauenwerbung, die du angesprochen hast, aussieht, ne, Dr. Oetker, Oetker wird das ja noch ausgesprochen, 50er Jahre oder so, da heißt es denn ja, mach es wie Renate, auch Dr. Oetker und so. Und das ist ja wirklich ein bisschen wie eine dreiminütige oder zweiminütige Dauerwerbesendung, ne, dass die da in der Küche steht, die erzählt, was sie alles zubereitet und hier der Pudding und so, ne, das wird da alles gezeigt und bei den Influencern ist es natürlich sehr ähnlich, die machen ja auch wahnsinnig gerne Produktvideos, wo sie Produkte testen, meinetwegen, das sind die überbewertetsten Produkte bei Kaufland oder so. Das sind ja die Arten von Videos, die wir dort sehen können. Und tatsächlich, ja, man findet da so einen Weg zurück zu den 50er Jahren. Das Frauenbild mag sich ein bisschen geändert haben, wenn auch gar nicht so viel, wie man jetzt erstmal denken würde. Ja, da kann man sicherlich einen Bogen zurück hinspannen.
Also ich persönlich vermisse wahnsinnig die Ironie und die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, warum wird es eigentlich Influencern total verziehen, dass sie in dem einen Post gibt's die Gesichtscreme von der Marke XY, in der nächsten dann von ZW und so weiter und so fort. Und ich denke mir dann immer, das ist doch nicht authentisch, wenn die mir sagt, sie benutzt 30 verschiedene Gesichtscremes und alle sind die besten.
Aber das funktioniert. In meinem Heimatort, in dem ich gelebt habe, da gab es dieses eine, das waren nur 12.000 Einwohner, dieses eine Elektrogeschäft. Und die zwei Verkäufer drin, die hatten jedes Gerät bei sich zu Hause, weil wenn du gesagt hast, ich hätte gerne die Waschmaschine, die habe ich auch, die ist super, die funktioniert. Ja. Den Trockner noch, ja, der ist super, der steht bei mir auch. Und wirklich, das war ein Running Gag bei uns in meinem Heimatort, weil die hatten alles, die zwei hatten komplett die Ausrüstung an Technologie und irgendeiner wird schon drauf reinfallen und sagen, ja, wenn der sagt, das ist gut, weil ja, ist einfach Psychologie, das funktioniert.
Absolut. Und ich glaube, man darf auch gar nicht unterschätzen, wie viel Hautprodukte man so an einem Tag auftragen kann. Also, wenn man sich mal ansieht, wir machen ja auch so ein bisschen den Weg, im ersten Kapitel schlagen wir den Weg zurück ins Kino der 90er Jahre. Wo hat man da schon gewisse Vorläufer der Influencer? Und da haben wir zum Beispiel Patrick Bateman. Patrick Bateman macht ja am Anfang von American Psycho, diesem Film, der Anfang der 90er Jahre erschienen ist, da nimmt er etwas vorweg, was wir dann 15 Jahre später bei den Influencern sehen, nämlich die Morning Routine. Er spricht aus dem Off und erzählt, ja, so in der Art läuft mein Morgen ab und da guckt man ihm dann dabei zu. Erst mache ich Sport, dann frühstücke ich dies und das, dann dusche ich mich und benutze 30 verschiedene Hautcremes und da kann man ja wirklich schon bei Patrick Bateman wunderbar sehen, was man so alles innerhalb von einer halben Stunde auftragen kann an Kosmetikprodukten. Das kann man den Influencern wirklich mal abkaufen, dass sie wirklich sich so viel Zeug ins Gesicht klatschen.
Und der andere Effekt ist auch, und das ist eigentlich schon pervers, naja, wenn die so viele Sachen ausprobiert, dann wird die schon recht haben. Weil wenn sie nur ein Produkt immer präsentieren würde, ganz klar, die hat sich für dieses Produkt, für dieses Produkt prostituiert und gesagt, ja, ich sage einfach immer, dieses Produkt ist das Geilste. Aber wenn ich drei Cremes vorstelle, dann geht man davon aus, okay, die hat vielleicht 20 getestet und drei davon sind geil. Also man kann sich's, glaube ich, immer so hindrehen, dass es gerade für einen passt.
Das stimmt absolut. Und also mein shocking Moment war, als Thorsten Legert, ein ehemaliger Profifußballspieler, der sich immer sehr maskulin gibt und dem Sexismus, der ist da, glaube ich, ein ganz guter Nachbar von ihm.
Der hat ihn erfunden.
Der, genau, total, ne, männlicher Typ, für den ist das eigentlich, wie er sich verkauft und aufgepumpt bis zum geht nicht mehr. Und als ich dann auf seiner warum auch immer war ich auf seiner Instagram-Seite und dann macht er eine Werbung für Parfums und hält dann den Parfum-Flakon so schön in die Kamera und redet auf einmal in einer total seltsamen Tonlage, sprüht dieses Parfum ein paar Mal und schickt immer sein Gesicht so ein bisschen durch, also streckt das dann immer und redet. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, genug Internet für heute, jetzt gehe ich doch mal lieber ein bisschen raus. Das war dann so die Spitze. Eine Frage, die ich heute quasi mehr oder weniger bekommen habe von einem Kollegen, dem ich erzählt habe, dass wir dieses Gespräch heute mit dir führen, ist, der hat gesagt, aber wenn die doch alle so viele Follower haben, warum kritisieren wir denn hier eigentlich gerade was, was offensichtlich niemandem wirklich Schaden zufügt?
Das ist das, was ich eingangs vorher gemeint habe, ja. Es gibt ja viele Fans, die sich vielleicht jetzt auf den Schlips getreten fühlen, weil man ihre Stars kaputt macht. Mhm.
Naja gut, ich würde ja sagen, dass viele Leute was machen, ist nicht immer ein Ausdruck dafür, dass es gut ist. Und ich glaube schon, dass diese Art und Weise, wie man nur noch durch die Influencer-Brille die Welt wahrnimmt, dazu führt, dass man auf eine gewisse Art und Weise den Kontakt zur Realität verliert, dass man auch sich permanent inszenieren muss, was einen Druck aufbaut. Ich meine, gerade die Pubertät ist nun wirklich ohnehin eine Zeit, die von reichlich Druck gekennzeichnet ist. Aber man sieht ja einfach, da gibt's ja dann doch auch wirklich genug Studien, die sich mal angucken, wie wirken soziale Medien auf junge Menschen. Und das macht die Leute platt. Ja, die sehen da permanent halt nicht einfach nur Filmstars, die perfekt aussehen, sondern die sehen da Leute, die irgendwie so wirken wie wir, die auch nur in ihrer Wohnung hocken und ihren alltäglichen Quatsch erzählen oder irgendwelche Produkte austesten und die halt auch genauso aussehen, wie die Leute früher mal im Spielfilm aussehen, wo wenigstens jeder noch wusste, naja gut, so wirklich die Realität ist das ja nicht. Und das macht einen unglaublichen Druck auf die Leute. Und ich glaube, dass dieses Beispiel, was eben gegeben wurde von dem maskulinen Typen, der jetzt auch Parfums bewirbt oder sich Gesichtscremes nutzt etc., dass das ja schon auf etwas hindeutet, nämlich ist es nicht so, dass diese repressiven Schönheitsnormen, unter denen Frauen ja schon sehr lange gelitten haben, ist es nicht so, dass die sich heutzutage auflösen. Es gibt so ein bisschen Gegenbewegungen im Netz, ein bisschen Body Positivity und so, aber das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Ansonsten werden da noch die alten Geschlechter und Körperbilder vermittelt.
Jetzt bitte ich dich ganz kurz noch, ich muss mal einhaken, ich bin heute der Schiedsrichter, repressive Formen, bitte erklär, was du damit meinst.
Wie Frauen auszusehen haben, wie sie sich zu kleiden haben. Ein Mann, der nicht ganz perfekt gestylt ins Büro geht, hat ja nie jemanden einen Vorwurf gemacht. Bei Frauen war das immer schon immer ein Thema, dass man gefälligst gut geschminkt zur Arbeit zu kommen hat etc. Wohingegen man da bei Männern eher noch gesagt hat, ja, dem kann man es ja noch nachsehen. Da gibt es schon, würde ich sagen, eine gewisse sexistische Grundhaltung, die den Geschlechtern auf verschiedene Art und Weise vorschreibt, inwieweit sie sich der Körperpflege zu verschreiben haben. Und was wir jetzt sehen können, ist, dass nicht diese alten Bilder mal hinterfragt werden und man sagt, vielleicht ist es ja auch Quatsch, dass Frauen immer super gestylt ins Büro kommen müssen, sondern man sieht eher, dass die Männer jetzt auch in diesen Druck kommen. Das heißt, durch die sozialen Medien werden auch junge Männer dazu angehalten, permanent Hautcremes zu nutzen, ordentliche Parfüms zu kaufen und so weiter und so fort. Das heißt also, man sieht, dass da der Druck nicht weniger, sondern eher mehr wird, dass also die Angleichung nicht dahingehend stattfindet, dass Frauen von einigen repressiven Schönheitsidealen mal befreit werden, sondern dass eher die Männer langsam anfangen, sich dem auch zu unterwerfen.
Und dazu passt jetzt eigentlich perfekt. Social Media habt ihr auch als anti-aufklärerisch empfunden. Und was ihr dann nämlich, das ist mein absoluter Lieblingsteil, habe ich ja schon gesagt, als ihr auch über das Male Gaze sprecht. Jetzt würde ich dich tatsächlich
bitten. Male Gaze?
Genau, jetzt würde ich dich nämlich bitten, Ole, kannst du uns, wenn ich das jetzt versuchen würde zu erklären, dann wäre das sehr stümperhaft. Was bezeichnet das Male Gaze und warum sagt ihr, ihr habt Social Media auch teils als antiaufklärerisch empfunden?
Ja, der Male Gaze, der männliche Blick, das ist ein Begriff aus der feministischen Filmwissenschaft von Laura Mulvey, die eben bemerkt hat, schon vor Jahrzehnten, dass die Art und Weise, wie Frauen dargestellt werden, natürlich sehr eigenartig ist, wie das in Filmen passiert. Ne? Also wie Männer dargestellt werden, permanent als handelnde Charaktere, wohingegen Frauen eigentlich zumindest bis vor, sagen wir mal, 15, 20 Jahren war das ja tatsächlich so, dass Frauen weitestgehend Nebenrollen gespielt haben, in denen sie sich permanent auch eigentlich nur auf die Männer bezogen haben und abgesehen davon gar keine eigene Rolle zugestanden bekommen haben, die extrem stark eigentlich nur sexualisiert waren und wo immer so ein sehr lüsterner, pornografischer Blick auf diese Frauen sich gerichtet hat, der bei den Männern so nicht stattfand. Ein Sean Connery, an den waren nicht dieselben körperlichen Erfordernisse gestellt wie an die jungen Frauen, die an seiner Seite waren. Und was wir interessant fanden, ist, dass dieser sogenannte männliche Blick, dass der nun ja nicht mehr von irgendwelchen Produzenten oder irgendwelchen männlichen Regisseuren durchgesetzt wird, sondern dass Influencerinnen, Frauen selbst sich so darstellen. Und das ist eigentlich das Spannende. Die können sich ökonomisch vom Mann emanzipieren, indem sie eine Ästhetik übernehmen, die für sie eigentlich sehr viel Druck bedeutet, sehr viel Repression bedeutet und können sich damit aber tatsächlich emanzipieren, was natürlich für ihre Followerinnen überhaupt nicht so stimmt. Ne? Also wenn die dann diesen Schönheitsidealen nacheifern, dann hat das in Wahrheit doch wenig Befreiendes. Und das hat uns total fasziniert, diese Ambivalenz aus Empowerment, ja, also dass diese Influencerinnen da wirklich sich mal am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen und da reich werden und sonst was auf diesen Plattformen und ökonomisch emanzipieren und dem Frauenbild, was sie doch aber im Großen und Ganzen noch verkörpern.
Nicht nur verkörpern, sondern auch teilweise wieder verstärken. Mhm. Was ich ganz interessant finde, auch selbstbewusste Influencerinnen, die, keine Ahnung, die machen 15, 20, 50 Stories hintereinander, wo sie 80 Filter übereinander haben und noch die Lippen zum Duckface und noch ein Botox drin. Und dann kommt dieser eine Post, dieser 51. Post, der dann aber auch gehashtaggt wird mit ohne Filter und ich bin ja so natürlich und ich will alle Frauen ermutigen, einfach mal seid so wie ihr seid, ich bin wie ich bin, nehmt euch ein Beispiel an mir. Das ist dieser eine Post, diese eine Story und dann geht's wieder 50 Mal mit genau den ganzen Klischees weiter, die auch noch durch die ganzen Filter etc. verstärkt werden. Also das ist auch diese Rückwärtsbewegung, die kann ich total unterstreichen.
Klar, das ist wahnsinnig heuchlerisch, muss man dann wirklich sagen. Das sind dann ja auch in Wahrheit nur Trends, ne? Also es gibt dann so Trends meinetwegen, wo Kurzvideos gemacht werden, wo es dann heißt, your daily reminder that social media is fake. Also eure tägliche Erinnerung, dass die sozialen Medien das gar nicht echt ist, was hier passiert. So. Und ja, dann machen die halt ein Kurzvideo, wo sie mal zeigen, ach guck mal hier, wenn ich mich hinsetze, habe ich auch eine Speckrolle. Guck mal, hier ist ein bisschen Beinhaaransatz und guck mal, ich habe auch manchmal einen Pickel. Nur um dann natürlich wochenlang wieder diese Schönheitsideale, die da vorgeblich kritisiert werden, komplett zu affirmieren.
Ja, das aber damit schaffen sie es auch in die Bild-Zeitung. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Plötzlich bist du hier bei Bild Online oder so. Mhm. Ja, ich kenne diese Bild Online, man muss ja mitreden können. Nee, aber das ist wirklich so. Aber auch, ich meine, das machen ja auch große Influencer wie Heidi Klum und so, die sich dann versehentlich mal ohne Filter posten. Das, kannst du davon ausgehen, dass ist das aber sofort in Bild.
Jetzt kam ja noch einmal die Frage auf, und da bin ich jetzt noch gar nicht eingegangen, aber es war ja die Frage nach der Aufklärung. Und ich glaube, da muss man eben sagen, Aufklärung sollte ja schon eigentlich mal heißen, dass die Menschen mündig werden, selbst gut begründete Entscheidungen treffen, keine Autoritäten bedürfen, die ihnen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und schon dieses Wortduo Influencer und Follower, also Beeinflusser und Folgender, sagt ja schon total, worum es hier eigentlich geht. Da geht es nicht darum, Menschen zur Mündigkeit zu erziehen, sondern ganz im Gegenteil, sie in Abhängigkeit zu halten, sie zu nutzen als Menschen, die beeinflusst werden, um kommerziellen Interessen zu dienen. Und das ist natürlich ein wahnsinnig instrumentelles Verhältnis der Influencer zu den Menschen, was man denen jetzt gar nicht individuell vorwerfen kann, weil es nun mal ihre Rolle ist, die sie in dieser Gesellschaft einnehmen, das ist nun mal ihr Beruf, aber es ist sicherlich wenig Positives dran, dass eine solche Gesellschaft solche Berufe hervorbringt.
An dieser Stelle unterbrechen wir kurz Flo und Alex für einen wichtigen Hinweis. Folgt uns auf Spotify, Amazon, Apple und Co. Abonniert uns, belohnt den Podcast mit so vielen Sternen, wie ihr wollt, also mit 5, und teilt ihn, wo immer es geht. Als Dankeschön bauen wir euch in unsere Träume ein. Und jetzt zurück zu eurem Lieblingspodcast Auf die Hand mit Flo und Alex.
Ich will jetzt nochmal diese drei Kritikpunkte, habe ich jetzt rausgehört, am Influencertum. Die will ich jetzt mal zusammenfassen, weil wie gesagt, ich bin ja der von außen. Ich komme auch noch aus einer Generation, das jetzt nur ganz kurz, bei der man sagt, naja gut, wenn dich was nicht interessiert, schau es halt nicht an. Aber das ist diese Sogwirkung, die viele aus meiner Generation gar nicht verstehen, dass Influencertum schon eine Sogwirkung hat. Also der erste Kritikpunkt, den ich verstanden habe, Influencer gaukeln eine Authentizität, ich habe mich immer schon gefragt, wann ich über dieses Wort stolpern werde, eine Authentizität vor, die es so nicht gibt, setzt mich unter Druck, besonders authentisch sein zu wollen. Also Authentizität ist dieser eine Kritikpunkt. Der andere Kritikpunkt ist, dass es eigentlich in die verkehrte Richtung geht. Statt immer aufklärerischer zu sein, geht es in die falsche Richtung, eben nicht aufklärerisch zu sein, alte Frauenbilder eigentlich noch zu festigen. Und drittens, was nicht zusammenpasst, ist Influencer und Follower. Das nimmt ja mir als Follower sämtliche Mündigkeit ab. Ich habe einfach dem zu folgen, was der andere mir vorgibt. Das wären jetzt so die drei Kritikpunkte, die ich hier in unserer Diskussion rausgehört habe.
Gut zusammengefasst, und ich glaube, was du vorher noch gesagt hast, ist auch nochmal wichtig, das nochmal gesondert darzustellen, weil du ja von dieser Sogwirkung sprachst. Erstens, junge Menschen kommen da im Regelfall gar nicht drum herum. Also du meintest ja, wenn sie es sich halt angucken, aber die gucken sich das ja nicht einfach mal so an, sondern da besteht ja ein gewisser sozialer Zwang. Na klar kannst du nicht auf Instagram sein als 15-Jähriger, aber dann verpasst du halt auch ernsthaft, was losgeht und worüber die Leute sprechen. Das ist so, wenn man früher mittwochabends nicht DSDS sehen durfte oder so, war man auch der Depp vom Dienst auf dem Schulhof
am nächsten Tag. Ich war der Depp vom Dienst.
Ja, war nicht schön, ne? Nee, aber krass, ja, ich habe einen 12-jährigen Sohn zu Hause. Und der hat sich relativ lang null für irgendwas in die Richtung interessiert. Und da habe ich fast schon Panik bekommen, dass der nicht mehr auf YouTube rumsurft. Um Surfen ist auch so ein Oldschool-Ausdruck mittlerweile, der nicht auf YouTube schaut, welche Trends sind. Jetzt fängt er, also das ist ein perverses Verhältnis, ein ambivalentes Verhältnis für mich als Vater. Auf der einen Seite hoffe ich, dass er Abstand dazu hat. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass er sich in dieses Thema reinfuchst, um mitreden zu können, um halt wirklich kein Außenseiter zu sein. Jetzt hat er noch kein Instagram und er hat auch noch kein Facebook und TikTok hat ihn aus welchen Gründen auch immer abgelehnt, obwohl du ab 12 Jahren dabei sein darfst. Aber ich bin echt froh, dass der auf YouTube mittlerweile ist, sonst kannst du nicht mehr mitreden.
Ja, ich glaube, mit den ganzen Gefühlen und die Diskussion, wir könnten die jetzt noch sehr viel länger führen. Bin jetzt aber noch mit vielen Gedanken bei einem Wort hängen geblieben. Wir hatten auch schon zu Gast Uschi Jonas vom Korrektiv, die ist Fact-Checkerin und mit der haben wir ein bisschen über Fake News gesprochen. Und da habe ich immer wieder auf dem Wort rumgeritten, Medienkompetenz, weil schon bei den Fake News ist mir aufgefallen, die Verantwortung wird gerne mal an junge Generationen so runtergebrochen, so ja, ihr seid doch schuld. Und mir fällt immer wieder auf, dass es aber gerade die Älteren sind, bei denen ich mir denke, ihr habt überhaupt keine Ahnung, wie ihr dieses Medium zu nutzen habt. Jetzt ist meine große Frage, ist dieses Influencer-Ding, sprechen wir gerade von einem Problem, das U30 stattfindet oder habt ihr auch beobachten können, nee, die Ü40-Generation darf sich da auf keinen Fall rausnehmen und wir müssen über das Wort Medienkompetenz sprechen?
Über das Phänomen Medienkompetenz auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, wir haben da ja durchaus schon damals, als ich noch Schüler war, so ein paar Sachen vermittelt bekommen. Also irgendwie Schönheitsideale, wie sie auf der Litfaßsäule stattfinden, entsprechen gar nicht unbedingt der Wirklichkeit. Cybermobbing ist doof, so, ne? Auf dem niedrigschwelligen Niveau hat man uns da durchaus schon mal versucht, ein bisschen in diese ganze Fake-Welt, wie man so plump jetzt sagt, hineinzuführen, aber sicherlich noch nicht weitgehend genug. Und da ist natürlich auch ein Problem, ich meine, gerade bei älteren Lehrkräften, also wenn die Medienkompetenz im Umgang mit solchen Plattformen lehren sollen, da ist natürlich auch, und das kann man denen gar nicht vorwerfen, ein gewisses Problem da, weil die sich da vielleicht auch gar nicht so gut auskennen bei diesen Themen. So, das muss man irgendwie immer im Hinterkopf behalten. Und ich fand jetzt diese Anekdote aber sehr lustig, dass man sagt, ja, mein Sohn ist gar nicht auf diesen Plattformen, das macht mir irgendwie Sorgen. Da musste ich daran denken, es gab mal in den USA vor einigen Jahren, da war Facebook noch sehr wichtig, gab es einen Amoklauf. Und haben dann konservative Politiker gesagt, oh Gott, dieser Junge, der hatte ja gar keine Social-Media-Profile. Vielleicht liegt's auch daran, dass der so verkümmert ist und mit niemandem was zu tun hatte. Und da haben die dann nachgedacht, ob man verpflichtend jeden Jugendlichen dazu zwingen sollte, sich ein Facebook-Profil zuzulegen. Krass. Das hat natürlich niemand durchgesetzt, aber war mal so kurzer Gedanke.
Ja, solche Gedanken kommen, glaube ich, zwangsläufig, weil ihr seid ja Digital Natives, Ole und Flo, und bei mir, man wächst so rein und man muss sich da erst zurechtfinden. Und ich glaube, da tun sich viele auch in meinem Alter schon schwer und darüber hinaus wird es noch schwieriger. Und dann kommen halt irgendwie auch, das sind so aktionistische Forderungen oder Gedanken, weil du einfach völlig lost bist. Du kannst damit einfach nichts anfangen. Da wären wir auch wieder bei Medienkompetenz. Ja. Dass es nicht darum geht, Medien zu beschränken oder abzuschalten, sondern zu
verstehen.
Schon reglementieren und die Jüngeren gezielt daran zu führen. Wobei, das ist auch unfassbar schwierig.
Eine letzte Intervention dazu vielleicht noch von mir, weil dieses Medienkompetenzthema doch sehr interessant ist. Das ist natürlich auch ein Problem, was wir bei Älteren total sehen. Also wenn Onkel Herbert beim Familienfest erzählt, was er in einer Telegram-Gruppe gelernt hat, dann ist das ja auch nicht immer so schön. Und es gilt ja aber auch bei den jungen Leuten. Klar, ich meine zum Beispiel, denken wir an Michael Wendler, der irgendwann, ich meine Schlagersänger, sehr erfolgreich auch auf Instagram gewesen, auch seine Frau ist da sehr erfolgreich. Und der irgendwann komplett abgedreht ist während der Pandemie jetzt. Und der dann irgendwann als einzig verbleibenden Werbepartner noch den Kopfverlag hatte und dann rechtsextreme Bücher beworben hat. Aber man konnte sich beim Kopfverlag auch irgendwie einen Safter kaufen und irgendwelche, sich den ganzen Keller voll bunkern mit Trockenfrüchten, falls der Dritte Weltkrieg ausbricht oder so. Also so in der Art hat er dann sein Publikum auf Instagram verblöden lassen. Das muss man sicherlich auch ernst nehmen, dass das nicht nur in irgendwelchen dubiosen Telegram-Kanälen stattfindet.
Letzte Frage an dich. Gibt es denn auch einen positiven Ausblick? Gibt es was, wo du sagst, diese Utopie, wenn wir uns dahin bewegen würden, dann könnte man Social Media vielleicht doch noch besser nutzen oder ist der Zug abgefahren?
Nein, also ich glaube, man darf diese progressive Seite jetzt nicht völlig unterschätzen. Also wir haben hier immerhin heutzutage die Möglichkeit, dass jeder senden und empfangen kann. Klar gibt es dann Leute, bei denen denkt man sich, ach, da wäre es besser, da schalten mal nicht so viele Leute ein. Aber es ist schon so, dass die alten Autoritäten, die kontrolliert haben als Gatekeeper, an welche Informationen eine Gesellschaft kommt, wie diese zu interpretieren sind und so weiter und so fort, dass diese Gatekeeper natürlich jetzt unter Druck stehen und dass Menschen, wie wir zum Beispiel, auch einfach einen Podcast starten können, wenn sie der Meinung sind, hier fehlt etwas in unserer Medienlandschaft. Das wäre früher gar nicht möglich gewesen. Wo wäre man denn da hingegangen? Da wäre man vielleicht zum offenen Kanal gegangen oder so, den nur ein paar Leute semi-ironisch gucken in Wahrheit.
Ich kann am Schluss auf jeden Fall nochmal die Empfehlung geben, hört mal in den Podcast Wohlstand für alle rein von genau den beiden, die auch das Buch geschrieben haben, Ole und Wolfgang, ist sehr, sehr lehrreich. Meine Lieblingsrubrik ist die, wenn ihr Bücher vorstellt, das finde ich ist sowas von absolut genial, also echt geil.
Ole, du darfst jetzt zum Abschluss auch einmal noch Influencer sein. Und zwar, du musst dir vorstellen, ich bin jetzt die kleine Werbeeinblendung, wo dann mit Sternchen Werbung steht in der Story und du bist dann die Werbung auf dein Buch. Du darfst dein Buch nochmal erwähnen. Achtung, Sternchen Werbung.
Das Buch heißt Influencer, die Ideologie der Werbekörper, ist 192 Seiten lang und kostet 15 Euro und ist bei Surkamp erschienen.
Und verbessert dein Leben.
Das auch. Und die Social-Media-Reichweite.
Auch die Hand wird produziert von Radio Fantasy.